Jetzt im Ernährungsbereich muss man ganz klar sagen, dass wir eigentlich kein Tierschutzgesetz haben, sondern eher ein Tiernutzgesetz, was einfach nur marginale Richtlinien festlegt, wie man Tiere ausbeuten und töten darf. Und ja, es wird da ja immer dieser vernünftige Grund vorausgesetzt. Und wenn man sich aber anschaut, dass wir eben gesund und gut vegan in jeder Lebensphase leben können, dann ist es natürlich vorgeschoben und hat wirtschaftliche Gründe und auch traditionelle Gründe und viele Gründe, aber keinen vernünftigen.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Ernährung, über Nachhaltigkeit und über das Klima. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz produziert vegane Lebensmittel und vegane Lebensmittel sind einerseits gut fürs Klima, sie werden aber auch hergestellt, ohne dass dafür Tiere leiden müssen. Und genau darüber sprechen wir heute, über Tiere in der Ernährungsindustrie. Dafür ist Lisa Kainz bei mir hier im Podcast zu Gast. Lisa Kainz ist Agrarwissenschaftlerin und sie arbeitet als Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei der Tierschutzorganisation PETA. Hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo Gina, ich freue mich auch.
Ich breche es mal so runter und sage, du bist Tierschützerin. Und für mich ist das wie so ein Kindheitstraum. Hast du das für dich kommen sehen, dass das mal dein Beruf sein wird?
Also im Nachhinein muss man sagen, klares Ja. Ich würde mich schon immer als tierlieb bezeichnen. Und ich habe auch ja in meiner Kindheit, viele kennen es vielleicht, also ich konnte an keinem Hund vorbeigehen. Ich habe alles aufgesammelt, was Hilfe gebraucht hat oder auch nicht, muss man leider sagen. Also alles, was gerettet werden wollte oder auch nicht, ist bei mir gelandet. Nicht immer gut gemacht, aber ich habe es immer gut gemeint. Und ja, so nach dem Abi wurde das dann auch ein bisschen konkreter und ich habe Tierschutz im Ausland unterstützt, war in Ungarn in einem Tierheim helfen und würde mich da so als klassische Tierschützerin in Anführungszeichen bezeichnen, weil ich halt so hauptsächlich Hunde und Katzen im Fokus hatte und wollte auch schon immer Tiermedizin studieren, hat dann aber wegen dem NC nicht so ganz geklappt und dann hat mein Bruder mir vorgeschlagen, dass ich doch Agrarwissenschaften studieren könnte. Das habe ich dann auch getan, immer so mit dem Hintergrund, ich könnte ja vielleicht noch ins Tiermedizinstudium reinkommen. Habe dann aber schnell gemerkt, dass mich das irgendwie packt hier. Also ich konnte es gar nicht richtig zuordnen. Habe dann aber schnell gemerkt, dass ich es ganz schön gruselig finde, was da abläuft in der Tierindustrie. Habe auch Tierwissenschaften vertieft dann im Studium. Und ja, wurde dann quasi so von der, in Anführungszeichen, ohne das schlecht klingen lassen zu wollen, von der Hunde- und Katzenschützerin zur Tierrechtlerin. Und dann eben auch vegetarisch und vegan. Und ja, ich würde sagen, der Weg war irgendwie klar.
Und wie bist du dann konkret bei PETA gelandet?
Das war auch ein ganz lustiger Zufall eigentlich, weil ich hatte PETA gar nicht konkret auf dem Schirm. Also ich kannte so von Social Media die Dinge, die da so machen und es hat mich auch so ein Stück weit zum Veganen hingeführt, aber ich hatte die nie so als Arbeitgeber auf dem Schirm. Und dann bin ich mit mehreren Tierrechtlern auf eine Demo gegen Tierversuche gefahren und saß da zufällig neben der früheren Personalerin von PETA. Und wir haben uns dann ausgetauscht, was wir so machen. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich Agrarwissenschaften studiere und bald fertig bin und dass ich Tierwissenschaften vertieft habe. Und dann meinte sie, wir haben eine Stelle online, da musst du dich bewerben, die passt perfekt zu dir. Ja, und dann hatte ich irgendwie PETA auch plötzlich als Arbeitgeber auf dem Schirm, habe mich beworben. Und ja, ich bin manchmal ein bisschen selbst überrascht, aber im September werden es jetzt 10 Jahre.
Und wow, ja. Das ist ja schon richtig lange.
Total, ja.
Ja, so kann man da reinstolpern.
Total,
ne?
Ja.
Vielleicht kannst du es für die HörerInnen noch einmal kurz sagen. Was ist denn das, was PETA als Organisation so ausmacht?
Also wir sind eine Tierrechtsorganisation. Also natürlich ist uns sind wir auch ganz klassisch ein Tierschutzverein, auch in unserer Satzung. Aber so im Herzen sind wir Tierrechtler. Das bedeutet, kleine Verbesserungen, größere Käfige, weniger Tiere in den Ställen, das ist uns nicht genug, sondern wir möchten wirklich, dass Tiere als fühlende Individuen wahrgenommen werden, und zwar in allen Bereichen. Also jetzt nicht nur in der Ernährungsindustrie, sondern beispielsweise auch in Unterhaltungszwecken, also Zirkus und Zoos, oder dass es unseren tierischen Mitbewohnern besser geht und wir diese nicht als, als ich kaufe mir einfach mal ein Tier angesehen werden, oder in der Bekleidungsindustrie. Also wir haben da ja wirklich viele Säulen und wollen da eben, dass Tiere Rechte bekommen. Natürlich nicht im klassischen Sinne wie ein Wahlrecht oder ähnliches, was dann oft gefragt wird, sondern dass sie als eigenständige Individuen wahrgenommen werden und auch die Rechte haben, die sie eben brauchen, um eben von uns Menschen nicht mehr ausgebeutet zu werden.
Welche Rechte haben Tiere denn im Moment?
Ach, wenige. Sie haben das Recht, von manchen süß gefunden zu werden und von vielen ausgenutzt zu werden, leider. Das ist ganz gruselig. Also die werden ja auch noch als Sachen angesehen vor Gericht, und es ist einfach dramatisch zu sehen, dass zwar Tierschutz im Grundgesetz verankert ist, aber der eben so wenig gelebt wird in unserer Gesellschaft und auch vor dem Gesetz. Jetzt im Ernährungsbereich muss man ganz klar sagen, dass wir eigentlich kein Tierschutzgesetz haben, sondern eher ein Tiernutzgesetz, was einfach nur marginale Richtlinien festlegt, wie man Tiere ausbeuten und töten darf. Und es wird da ja immer dieser vernünftige Grund vorausgesetzt, und wenn man sich aber anschaut, dass wir eben gesund und gut vegan in jeder Lebensphase leben können, dann ist es natürlich vorgeschoben und hat wirtschaftliche Gründe und auch traditionelle Gründe und viele Gründe, aber keinen vernünftigen.
Dann kommen wir mal zu deiner Arbeit bei Peter. Womit beschäftigst du dich denn ganz konkret? Was sind deine Schwerpunkte?
Also dadurch, dass ich Agrarwissenschaften studiert habe, bin ich im Kampagnenteam gelandet. Wir sind Fachreferenten und Fachreferentinnen, die eben ihr Fachwissen sowohl an andere Abteilungen bei PETA geben, also an die Social-Media-Abteilung beispielsweise, aber auch an die Rechtsabteilung. Wir bereiten zusammen Strafanzeigen vor, aber natürlich auch Sprecher und Sprecherinnen für die Tiere nach außen, wie jetzt beispielsweise in diesem Podcast, aber auch für sonstige journalistische Anfragen oder auch, wenn Texte für unsere Homepage geschrieben werden müssen, wenn wir Bildmaterial auswerten müssen. Also es ist sehr vielfältig. Oftmals nicht schön, aber wir sehen natürlich den Grund, warum wir das tun, nämlich um eine Verbesserung oder auch eine Abschaffung der Tierindustrie herbeizuführen. Irgendwann. Ich bin da optimistisch.
Bist du optimistisch?
Ich glaube, ich muss optimistisch sein, ansonsten könnte ich den Job nicht machen und würde wahrscheinlich auch menschlich komplett verzweifeln, wenn ich nicht irgendwo dran glauben würde, dass es irgendwie möglich ist, eine tierfreundliche, für mich natürlich vegane Welt irgendwie herbeizuführen.
Ja, der Optimismus oder die Hoffnung hilft dann schon in der im Weitermachen wahrscheinlich. Ne?
Total. Ich würde wahrscheinlich sonst in ein sehr tiefes Loch fallen. Deswegen ist dieser Optimismus ein Stück weit auch, es hört sich jetzt ganz dramatisch an, aber schon lebensnotwendig, weil ich glaube, sonst ist man als überzeugter Tierrechtler, überzeugte Tierrechtlerin da irgendwie verloren.
Ja, und ich meine, man hat ja auch Gründe, entmutigt zu sein. Vielleicht manchmal, wenn man sich jetzt anguckt, eigentlich zum Beispiel wissen doch die meisten Menschen mittlerweile, dass es Tieren in der Ernährungsindustrie nicht gut geht. Und trotzdem ändert sich so langsam so wenig. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen beschreiben, was wir noch übersehen im Moment oder wo es vielleicht trotzdem noch blinde Flecken gibt.
Man muss ja sagen, dass diese blinden Flecken viel mit Absicht erhalten werden wollen, weil natürlich viele Menschen an dieser riesigen Industrie verdienen. Das heißt, da ist ein großer Lobbyapparat dahinter, der diese blinden Flecken gerne erhalten möchte. Wir haben natürlich auch den Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, die daran verdienen. Das heißt, auch die Werbung versucht immer wieder, uns das schlechte Gewissen zu nehmen und hier auch meiner Meinung nach ganz klar zu täuschen. Genau wie viele ja, politisch aktive Menschen, aber auch Ministerien, die, wenn man sich mal die Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft anschaut, einfach nicht das wiedergibt, was eben die Realität in den Ställen widerspiegelt. Und neben diesen wirtschaftlichen Interessen, die ganz klar das System aufrechterhalten wollen, gibt es natürlich auch so fiese Dinge wie die Gewohnheit. Also wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Wir verbinden ja auch Essen, bestimmte Gerichte mit Tradition, mit Kindheit, mit positiven Gefühlen und Erlebnissen. Und ich glaube, das macht es ganz arg schwer, diese Bilder, die man sieht und diese Zustände, die man eigentlich kennt, auch dann in eine Änderung des Verhaltens ja einfließen zu lassen. Und das ist natürlich ganz schwierig. Man sieht es ja auch bei vielen politischen Aktionen, die dann ganz doll in die Hose gingen, wo Ernährungsgewohnheiten geändert werden wollten. Und ich glaube, da sind die Menschen einfach sehr, sehr sensibel bei dem Thema.
Hast du dafür ein Beispiel?
Na, der Veggie Day von den Grünen, da wurden sie ja ganz schön abgestraft. Und auch so sind natürlich die Emotionen kochen bei dem Thema schon sehr schnell hoch. Und ja, es ist, glaube ich, auch einfach so diese Privatsphäre, was Essen auch ausmacht. Also Essen wird als sehr privat, glaube ich, wahrgenommen. Und ja, da möchten sich die Menschen, glaube ich, nicht so gerne reinreden lassen und reagieren dann teilweise vielleicht auch so ein bisschen ein trotziges Kind, obwohl man es eigentlich besser weiß. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass der Geschmackssinn sich nicht einfach von heute auf morgen verändert. Das heißt, also ich kann es von mir als Beispiel nennen. Ich bin jetzt vor 11 Jahren vegan geworden und da gab es so die ein oder andere Hafermilch, Marke, es gab den ein oder anderen veganen Käse, aber ich fand das alles richtig gruselig und wirklich, also und ich habe sehr viel Käse gegessen, nein, würde ich mich fast als käsesüchtig bezeichnen und natürlich hat sich die Qualität auch verbessert in den letzten Jahren, das muss man ganz klar sagen, aber jetzt kann man mir eigentlich fast jeden Käse, also pflanzlichen Käse vorsetzen und das ist für mich lecker und hat auch total viel mit Käse zu tun. Also ich glaube, wir müssen da und auch Pflanzendrinks, also ich sage immer weiterhin gerne Milch, ich weiß, man darf es nicht, aber es ärgert mich so ein bisschen. aber ja, also auch da kann man mir eigentlich mittlerweile fast jede vorsetzen und ich finde die alle lecker. Von dem her, also wir müssen unserem Gaumen auch die Möglichkeit geben, uns da an andere Geschmäcker ein bisschen zu gewöhnen.
Ja, das macht man sonst eigentlich nur als Kind, ne? Oder
richtig,
so übers Erwachsenwerden.
Ja, genau.
Gewöhnt man sich halt an komische neue Geschmäcker.
Ja, oder man probiert im Urlaub mal neue Dinge oder so. Aber ich habe das Gefühl, so im heimeligen Zuhause, da muss alles genauso schmecken, wie man es kennt, wie es früher bei Mama oder Papa war. Genau. Deswegen, da muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und Dingen auch mehrmals die Chance geben oder sagen, ah, okay, der vegane Käse hat mir jetzt vielleicht nicht so geschmeckt, aber das heißt ja nicht, dass alle blöd sind. So, ich probiere mich mal ein bisschen durch und genau, also es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten.
Das ist ja jetzt die individuelle Seite der ganzen Geschichte. Dann gibt es ja aber auch noch die politische Seite, die vielleicht sogar wichtiger ist, weil ich glaube, es ist in manchen oder vielen dieser Fälle gar nicht sinnvoll, das jetzt alles auch auf individuelle Entscheidungen so abzuwälzen, sondern es könnte ja auch politische Maßnahmen geben. Und gerade wenn es um sowas wie du angesprochen hast, Tierrechte geht, da kann der Einzelne ja auch gar nicht einwirken. Dann gibt es ja jetzt auch Entwicklungen, die erstmal total sinnvoll klingen. Zum Beispiel das Verbot des Kükentötens. Können wir das mal als Beispiel nehmen, um zu schauen, wie viel dann neue Regelungen teilweise bringen oder auch nicht?
Ja, oder auch nicht, trifft das, glaube ich, eher ganz gut. also das Verbot des Kükentötens ist ethisch natürlich, es war längst überfällig. Also
vielleicht sagen wir auch noch einmal, warum es dabei eigentlich, also warum wir das eigentlich brauchen.
Genau, also es ging ja, oder es geht bei dem Verbot darum, dass eben die männlichen Brüder der sogenannten Legehennen, die zusammen in den Brütereien schlüpfen, also es schlüpft ja kein Küken mehr bei Mama irgendwie unterm Gefieder, sondern das ist alles hochautomatisiert und passiert in den Brütereien und dort in den Brutautomaten. Und nach biologischer Regel kommen eben im Durchschnitt 50% männliche Küken und 50% weibliche Küken aus den Eiern. Und die männlichen Küken legen natürlich keine Eier. Viele dachten jetzt immer, dass die dann gemästet werden und zu Hühnerfleisch verarbeitet werden. Aber es ist so, dass wir Menschen auch das Huhn sehr stark manipuliert haben und da zwei Zuchtlinien entstanden sind. Das eine ist die sogenannte Mastlinie. Da werden die männlichen und die weiblichen Tiere zusammen über wenige Wochen, meistens nur 4 bis 5 Wochen, also eigentlich sind es Tierkinder, die da getötet werden, die werden gemästet. Und dann gibt es die sogenannte Legelinie. Und dort sind natürlich nur die weiblichen Tiere interessant, weil nur die legen Eier. Denen hat man auch eine unnatürlich hohe Eianzahl angezüchtet, genau wie in der Mastlinie, eine unnatürlich schneller Fleischansatz, sodass es eben sehr wirtschaftlich ist. Jetzt nehmen aber die Brüder der sogenannten Legehennen nicht viel Fleisch, also legen nicht viel Fleisch an, weil die hohe Eianzahl, die schließt quasi einen hohen Fleischansatz aus. Beide Zuchtmerkmale sind nicht gut kombinierbar, also nicht wirtschaftlich kombinierbar. Und so wurde es eben Standard, dass die männlichen Geschwister kurz nach dem Schlupf, früher oftmals geschreddert, dann wurde es übergegangen ins Vergasen, dass die eben kurz nach der Geburt noch in den Brütereien vergast wurden. Das betraf bis zu 50 Millionen Küken im Jahr alleine in Deutschland. Und dass das natürlich ethisch nicht korrekt ist, dass hier aus wirtschaftlichen Gründen Millionen Tiere vergast werden, das ist Tierschützern schon lange aufgestoßen, aber auch die Gesellschaft hat es irgendwann nicht mehr akzeptiert. Es gab dann verschiedene, auch von Tierrechtsgruppen Versuche, das eben zu unterbinden. Es ging dann auch letztendlich vor mehrere Gerichte und es wurde dann entschieden, dass es eben nicht rechtens ist und dass es dort eine Alternative geben muss und dass es nicht mehr lange erlaubt sein wird, vor allem, wenn dann eben Alternativen auch da sind. Und es wurde dann eben verboten, auch mit dem Hintergrund, dass es jetzt die sogenannte In-vitro-Methode gibt. Das bedeutet, dass man im Ei detektieren kann, ob das Geschlecht des Kükens männlich oder weiblich ist. Und ja, das Verbot hat eben dazu geführt, dass es ethisch natürlich völlig richtig ist, es zu verbieten, dass männliche Küken getötet werden, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass die Küken nun teilweise im Ei getötet werden, also die Embryonen vernichtet werden. Man muss aber dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo es im Moment möglich ist, das Geschlecht herauszufinden, auch schon das Schmerzempfinden angelegt ist. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad, man ist sich da nicht genau sicher, aber man ist sich sicher, dass das Tier schon Schmerzen fühlen kann. Das bedeutet, wenn das männliche Embryo im Ei vernichtet wird, ist es auch schon ein schmerzhafter Prozess. Und es wird ja, also das Leben an sich wird ja immer noch als wertlos eigentlich eingestuft, was es nicht wirklich besser macht. Und das Zweite ist eben, dass die Tiere schlüpfen und, da sie in Deutschland nicht mehr getötet werden dürfen, nun eben aufgezogen werden, also gemästet werden. Jetzt habe ich ja gerade erklärt, dass es bei denen nicht ganz so viel Fleisch gibt, das da dran sitzt. Das bedeutet, die Tiere müssen länger gemästet werden. Die Tiere brauchen einen deutlich höheren Futtereinsatz als die Tiere in der Mastlinie. Die Tiere werden oftmals im Ausland gemästet, weil man es zum einen versäumt hat, hier Mastplätze zu schaffen, aber auch, weil es einfach oft günstiger ist, die Tiere im Ausland zu mästen. Das heißt, so ein Küken, so grausam es war, wird jetzt nicht mehr einfach nur vergast, sondern es wird über lange Strecken transportiert, es wird lange Zeit gemästet und so eine Hühnermast hat nichts mit Spaß zu tun, sondern so eine Hühnermast ist meistens auf in kargen, großen Hallen, riesige Tiergruppen. Das einzelne Tier spielt überhaupt keine Rolle. Also man darf sich da nicht vorstellen, dass die Tiere irgendwie tierärztlich behandelt werden, beispielsweise wie wir das von unseren Hunden oder Katzen kennen. Die Tiere werden dann, nachdem sie mit sehr, sehr viel Nahrung versorgt wurden, das oftmals eben auch aus Südamerika und Co. hier herangeschafft wird, also auch klimamäßig eine Katastrophe, werden dann wieder grob in Kisten verfrachtet. Da brechen teils Beine und Flügel, weil natürlich nicht jedes Tier sanft verladen wird, sondern es muss schnell gehen, wenn tausende Tiere in einem Stall schnell zum Schlachthof transportiert werden. Dann der erneute Transport zum Schlachthof und dann die Tötung im Schlachthof, die auch oft mit dem Vergasen zusammenhängt, weil eben zum Betäuben auch oft Gas eingesetzt wird, das für die Tiere nicht immer schön ist, um das mal freundlich auszudrücken. Oder die Tiere werden an ihren empfindlichen Beinen aufgehängt und kopfüber in ein Strombad getaucht, was dann eben zur Betäubung und anschließend dann Tötung durch den Kehlenschnitt führt. Das zeigt eben, dass durch dieses Verbot, das ethisch natürlich längst überfällig war oder moralisch, das Leid verlängert wird in vielen Fällen. Und das ist natürlich nicht das, was TierschützerInnen sich vorstellen, ist aber auch nicht das, was VerbraucherInnen sich vorstellen. Damit wird aber geworben. Also überall wurde, Frau Klöckner hat ja überall, wo sie nur konnte, Werbung für ihr Kükentötungsverbot gemacht. Und wie toll das doch alles sei. Auf Packungen prangert jetzt meine Brüder dürfen leben und ähnliche Werbeslogans, wo Verbrauchende jetzt natürlich denken, oh, wenn ich diese Eier konsumiere, dann tue ich ja sogar was Gutes für den Tierschutz. Das Leid verlängert sich aber. Oder die Tiere werden weiterhin als wertlos angesehen und im Ei getötet. Was auch oft passiert, sind, dass Bruteier, also dass die Eier jetzt im Ausland eben ausgebrütet werden und dort die Hähne weiterhin getötet werden. Also man hätte hier auch ein EU-weites Verbot anstreben müssen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den PolitikerInnen und VerbraucherInnen auch gerne mal ignorieren, dass es am Leid der sogenannten Legehennen rein gar nichts geändert hat. Also die leiden für Eier ganz genau weiter wie auch vorher. Also durch das Kükentöten wurde Leid verlängert und das Leid der Hennen wird weiterhin verschleiert. Und mit schönen Werbeslogans auch noch ganz gruselig irgendwie beschönigt.
Aber hätte es denn eine Lösung gegeben, das Kükentöten zu beenden und gleichzeitig das richtig zu machen? Also es erscheint mir fast auswegslos, außer wenn man das ganze System abschafft.
Richtig. Also in die Richtung hätte es ein bisschen gehen müssen. Also das ist alles, was ich jetzt sage, ist nicht meine Meinung und auch nicht Peters Meinung. Aber viele haben gesagt, man hätte eben eine Zweinutzungsrasse etablieren müssen gleichzeitig. Also dass quasi die männlichen Tiere genauso wirtschaftlich oder ähnlich wirtschaftlich gemästet werden können. Das hat dann eine bisschen geringere Eieranzahl, eine bisschen geringere Mastleistung. Auch ganz gruselig, das Wort Mastleistung. Aber in die Richtung wären dann wären viele eben gegangen. Oder dass man ein EU-weites Verbot hat. Also da gäbe es so ein paar Richtungen, die es etwas runder gemacht hätten, aber natürlich, also wir von Peter und ich persönlich auch, wir sprechen es ganz klar für ein Ende der Tierausbeutung aus. Es ist, wir haben den veganen Ökolandbau, der jetzt noch so belächelt wird leider wie früher der Ökolandbau, aber es ist eben möglich, auch ohne Tiermist und ähnliches ökologisch Felder zu bewirtschaften. Wir wissen eigentlich, viele wollen sich noch weigern, aber viele große Ernährungsgesellschaften der Welt sagen eben, es ist problemlos möglich, sich in jeder Lebenssituation, also ganz egal, ob schwanger, Kleinkind, älterer Mensch, kranker Mensch, es ist eben möglich, sich gesund vegan zu ernähren. Und deswegen sind wir natürlich ganz klar dafür, ja, dass wir einen Ausstieg aus der Tierhaltung benötigen und eben nicht nur Schönheitsmakel irgendwie versuchen zu vertuschen, die eben in den Verbraucherohren gut klingen. Weil das war ja auch ein Thema, dass eben Verbrauchende sich drüber echauffiert haben, dass kleine süße Küken geschreddert oder vergast werden. Das ist natürlich auch klar. Also das ist nichts Schönes. Und das möchte man natürlich auch nicht verantworten, wenn man morgens ein Frühstücksei isst. Aber man muss sich eben drüber bewusst sein, dass dieses Verbot für die Küken und auch für die Hennen Und auch für die Elterntiere, die diese ganzen Küken produzieren müssen, die dann in den Brütereien landen. Also für alle diese Tiere hat es keine Verbesserung gebracht. Und wer eben, ja, wer ein Herz für Hühner hat, sollte da eben ganz klar keine Eier essen.
Ist das nicht, wir haben darüber vorhin schon einmal kurz gesprochen, aber ich frage es jetzt nochmal, ist das nicht total entmutigend, solche Resultate dann zu sehen?
Ja, also entmutigend ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber auf jeden Fall macht es mich sehr wütend und es frustriert natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwie nach Arbeitsschluss so mein Tierrechtskostüm ablege und dann irgendwie die Welt da draußen ganz rosarot sehe, sondern ich weiß natürlich, dass in jeder Minute Millionen Tiere in Deutschland weiterleiden, in den Ställen ausharren müssen, getötet werden und dass viele Menschen das da draußen noch immer als normal ansehen. Und das ist natürlich ziemlich frustrierend oftmals, aber es spornt auch an. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also ohne diesen Optimismus könnte ich, glaube ich, diesen Job nicht machen und auch, ja, ich würde als Tierrechtlerin echt sehr traurig durch die Welt gehen. Und so habe ich das Gefühl, ich kann eben doch noch was tun. Und dieses noch was tun können, es hilft sehr, am nächsten Tag eben trotzdem weiterzumachen und weiterzukämpfen und sich darüber im Klaren zu sein, dass es viel mit Lobbyarbeit zu tun hat, dass es viel mit wirtschaftlichen Gründen zu tun hat, aber dass trotzdem die einzelnen Menschen erreichbar sind und irgendwann die breite Masse sich hoffentlich dagegen ausspricht. Und dann ändern sich auch die anderen Dinge. Also entweder das kommt von politischer Seite und die Verbrauchenden müssen sich anpassen oder es kommt wirklich von uns aus der Gesellschaft heraus und da will ich noch die Hoffnung haben.
Wie funktioniert es denn genau bei PETA? Wie wirkt ihr als Organisation auf politische Prozesse ein und wie viel Einfluss könnt ihr überhaupt auch nehmen?
Also der Einfluss ist natürlich schwer messbar. Deswegen können wir immer nur uns über Erfolge freuen, an denen wir bestimmt auch teilhaben oder auch ganz konkret teilhaben über Strafanzeigen, die wir stellen beispielsweise, aber auch auf politischer Ebene. Also oft ist es natürlich so, dass Briefe unsererseits oder auch Petitionen mit Standardfloskeln beantwortet werden. Das ist ganz klar. Das ist auch wieder ein Stück weit frustrierend. Aber ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, ja, ganz nach dem Sprichwort der stete Tropfen, der dann eben ja einfach auch eine Bewusstseinsänderung auf politischer Ebene nehmen kann. Und das ist eben auch wichtig, dass es viele Organisationen gibt. Also manchmal wird kritisiert, warum sich alle Tierschutzvereine nicht zusammenschließen, dann wäre man doch viel stärker. Ja, das mag vielleicht auf der einen Seite sein, aber ich finde auch, die Vielfalt ist eben so wichtig. Und dass eben PolitikerInnen nicht nur von einer Organisation ein Schreiben auf dem Tisch haben, sondern vielleicht von 10 Organisationen, die das Ganze ähnlich sehen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Einflussnahme. Wir haben aber auch persönlichen Austausch, den wir führen. Wir haben natürlich auch Demos, die wir veranstalten, einfach auch um mehr Druck zu machen und auch um den öffentlichen Druck auch aufrechtzuerhalten. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir nutzen.
Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ich überlege gerade, ob ich das so überhaupt sagen kann, weil ich wollte sagen, die Zukunft von Tieren in der Ernährungsindustrie, ich weiß gar nicht, ob es die dann überhaupt noch gibt sozusagen. Was wäre für dich das Ideal?
Ja, das Ideal wäre natürlich, wenn wir andere Tiere nicht in ihre Nutzungsrichtung einstufen, sondern sehen, was für tolle Charaktere, was für individuelle Persönlichkeiten da dahinter stecken. Und dass wir eben aufhören, andere Tiere auszubeuten aufgrund von speziellen Eigenschaften, die wir ihnen angezüchtet haben. Also es ist ja nicht so, dass die Tiere das von sich aus tun. Also eine Kuh gibt nicht von sich aus Milch. Also gibt sie schon, sie ist ein Säugetier. Aber sie gibt eben Milch, weil wir sie künstlich besamt haben. Sie gibt Milch, weil sie ein Kalb zur Welt gebracht hat. Und sie gibt viel mehr Milch, als sie es natürlicherweise für das Kalb tun würde, weil wir es eben durch Züchtung, wir haben es angezüchtet und natürlich auch gewisse Fütterungssachen spielen da ein. Ja, und das würde ich mir eben wünschen, dass wir Wir haben so einen schönen Hashtag, den wir vor vielen Jahren mal benutzt haben. Und der heißt Tiere einfach mal in Ruhe lassen. Und ich glaube, das fände ich schön.
Ja. Du hast jetzt ja gesagt, andere Tiere neben uns sozusagen.
Richtig.
Also in dem Sinne von, dass wir uns auf einer Ebene verstehen.
Richtig. Deswegen setzen wir uns auch vermehrt, oder was heißt vermehrt, das ist unsere große Kampagne im Moment, Menschen über den Speziesismus aufzuklären. Das ist einfach neben Rassismus, Sexismus auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Tiere nach ihrer Spezies einteilen und sagen, okay, dich darf ich ausbeuten, dich finde ich süß, dich halte ich als sogenanntes Haustier, dich möchte ich essen, deine Wolle möchte ich anziehen, dass wir eben diesen Speziesismus abschaffen und das sehen, was uns einfach eint und wo wir gleich sind. Wir haben alle ein Schmerzempfinden, wir haben alle einen Wunsch nach einem für uns artgerechten Leben und das sollten wir eben auch jeder Spezies ermöglichen.
Ja. Da ist, glaube ich, ein guter Punkt erreicht, um langsam zu den Abschlussfragen zu kommen, weil ich glaube, das würde ich einfach so stehen lassen erstmal. Ich habe so ein paar Fragen, die ich im Podcast immer wieder den GästInnen stelle. Und die Frage jetzt an dich ist, wenn man jetzt auf die 2020er Jahre guckt, in denen wir jetzt stecken, die sind ja, wie wir wirklich aus vielen Studien auch wissen, im Kampf gegen den Klimawandel total entscheidend. Was hast du denn noch vor in dieser Zeit?
Also ich finde, dass man sich jeden Tag oder vielleicht nicht jeden Tag, aber öfter im Leben reflektieren sollte. Was kann ich denn wo besser machen? Und wo fällt es mir auch leicht, Dinge besser zu machen? Also ich möchte definitiv noch klimafreundlicher leben. Also ich lebe hier schon in einer kleinen Wohnung, auch meine Hündin wird vegan ernährt. Sie ist natürlich aus dem Tierschutz. Wir machen keine Flugreisen. Also wir machen, glaube ich, schon einiges gut, aber es gibt immer das Potenzial, irgendwie hier noch Plastik einzusparen, hier noch regionaler einzukaufen. Aber natürlich möchte ich auch weiterhin meine Stimme für die Tiere erheben, weil natürlich auch die Klimaproteste oftmals nicht, also da wird oft der Verkehr oder ähnliches angesprochen, was natürlich super wichtig ist für eine Veränderung. Aber unsere Ernährung ist eben auch einer der Hauptverursacher für klimaschädliche Dinge. Und deswegen ist es hier einfach so wahnsinnig wichtig, dass eine Veränderung eintritt. Und dafür möchte ich natürlich nach wie vor einstehen.
Und es ist ja schon so, dass wenn man einen großen Wandel in der Ernährungsindustrie schaffen würde, dass man einen ganz großen Schritt im Klimaschutz machen würde, oder?
Ja, ein riesiger Schritt. Also viele sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie viel CO2 und Co. da eingespart werden können. Es sind wahnsinnig hohe Zahlen. Es sind aber auch Faktoren, die so nachhaltig sind, weil wir natürlich die Bodenqualität verbessern, die Luftqualität verbessern. Also eine vegane Ökolandwirtschaft. Da müssen wir wirklich hin. Ja, es sind wirklich Dinge, die gemacht werden müssen. Und es hat dann auch nichts mit diesem ominösen Verzicht oder ähnliches zu tun. Also, ja, es ist einfach so lebensnotwendig für uns alle. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr Menschen verstehen würden.
Das verstehe ich gut. Letzte Frage zum sanften Ausstieg sozusagen. Was ist denn dein liebstes Familienrezept? Ist es was du schon lange, schon aus deiner Kindheit mitgebracht hast und was du überhaupt jetzt noch essen würdest? Auch das hat sich ja vielleicht auch verändert.
Ja, also wir veganisieren natürlich einiges. Ich muss aber sagen, also ich bin nicht so die Wahnsinnsköchin. Bei uns ist mein Mann für das Essen zuständig. Und der kann auch, also man hört es vielleicht ein bisschen durch, ich komme aus dem Schwabenland. Und wir veganisieren gerne diese gut bürgerlichen veganen Sachen, Spätzle, Maultaschen und was es da alles Leckeres gibt mit viel brauner Soße. Und also das liebe ich sehr, so diese gut bürgerlichen Sachen. Was sich bei uns etabliert hat, was ich auch gerne mache, wenn Besuch kommt oder wenn von meinem Sohn Kinder kommen, die ich vielleicht auch noch nicht einschätzen kann, was die so mögen, dann gibt es gerne Wraps bei uns, weil da kann man dann so ganz viele verschiedene Schälchen machen, ist auch super für die Resteverwertung, hier auch nachhaltig, ne? Man kann da einfach alles in diese leckeren Teigfladen einrollen, haut da irgendeine gute Soße drüber und ich finde es irgendwie immer lecker und es macht so Spaß, weil gerade Kinder natürlich auch mit den Händen so ein bisschen essen können und
jeder kann ein bisschen rummatschen.
Genau. Und alle können einfach so, der eine mag Gurke nicht so gerne, aber deswegen lieber Tomate. Und also man kann sich einfach so in diese Wraps reinpacken, was man mag. Und das finde ich ganz toll. Deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, als eine unserer Lieblingsspeisen nennen. Ja.
Cool. Lisa, ich danke dir sehr, dass du hier bei mir im Podcast warst. Danke für deine Zeit und für dein Wissen. Und ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Hört gern in unsere anderen Folgen rein und macht es gut. Ciao.
Danke, tschüss.